Kraft deiner Worte, mein absolutes Lieblingsthema. Man kann niemand schöner verletzen als mit Worten. Und das bleibt dann auch so nachhaltig im Gedächtnis, das finde ich dann auch toll. Also ich war frisch mit meiner Amelie zusammengekommen und da habe ich gedacht, ich bin ja ein stabiler Wettkämpfer und dann gehe ich da schön auf Turniere und die kommt dann auch mit und dann ist sie mit nach Frankfurt gekommen und das war die Skyline Challenge. Und für das Ding habe ich dann Gewicht gemacht mit dem Frank zusammen auf 66 Kilo. Also ich, weil ich Angst hatte vor den 77 Kilo Leuten, der Frank, weil er die 100 Euro gewinnen wollte in der 66 Kilo Klasse. Und da haben wir uns da eingewogen und haben dann da rumgemacht. Und dann haben die gesagt, wir haben zu wenig Teilnehmer bis 66 Kilo, ihr macht jetzt bis 77 Kilo mit. Dachte ich schon so, das waren genau die Worte, die ich hören wollte. Es ging mir ja eh immer super gut bei Turnieren, also Schnappatmung und alles dabei gewesen. Und dann noch die Amelie auf der Tribüne, wo ich dachte, da musst du jetzt ja zeigen, dass du ein echter Mann bist. So, ersten Kampf gemacht. Und ich habe zu der Zeit auch angefangen, nach Luft zu ringen. Und das hat mich dann da durchgebracht durch den Kampf. Ich habe den nach Punkten gewonnen, habe das alles im Stand gemacht. War vielleicht sogar mein erster gewonnener Kampf. Gehe von der Bühne, also von dieser Matte runter. Das war auch geil, weil das war Sporthalle und du hattest Blick auf die eine Matte, wo gekämpft wurde. Wusste also, jeder hat meinen scheiß Kampf gerade geguckt. Geh runter und dann kommt mein Trainer und sagt, dass gegen dich mal konditionell einer einbricht, hätte ich auch nicht gedacht. Da dachte ich, wie geil. Was habe ich eigentlich falsch gemacht, um an dem Punkt in meinem Leben zu landen? Das hat aber dazu geführt, dass ich dachte, der hat sich meinen Kampf angeguckt. Der war aufmerksam. Und verdammt nochmal, der hat ja recht. Ich bin konditionell scheiße gewesen. Ich hatte keine Struktur im Wettkampf. Was hätte mir das denn gebracht, wäre ich runtergekommen und der hätte gesagt, ey, super Kampf, Weltklasse, toll, wir machen jetzt alle platt. Nein, der hat mir mit seinen Worten vermittelt, ey, wie geil, es gibt eine Entwicklung. Ich sehe die, die ist da, hoffentlich siehst du sie auch, weil ich habe dann drüber nachgedacht, der hat ja recht. Ich habe das im Stand gehalten, ich habe den anderen dominiert, ich habe das richtig geil hinbekommen. Das waren die Worte, die er gesagt hat, ha, man lacht und ah, der hat sich beleidigt. Nee, ich fand das richtig geil. Und das liebe ich an dieser Macht der Worte, wenn die von Herzen kommen und ehrlich sind, dann ist das so machtvoll. Und das ging über all die Jahre weiter. Und als ich dann aufhören wollte mit dem Grappling, weil ein paar Sachen passiert sind, dann kam jemand, der benutzt das brutal mit den Worten. Und er macht das so schön, auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Und das ist das Geile, das ist das Gegenteil von Matthias und bewirkt aber trotzdem das Gleiche bei mir. Und der kam und hat mit mir angefangen zu trainieren. Und er hat nach jedem Training gesagt, ey, das war das beste Training, was wir überhaupt jemals hatten. Das war so schön und ich sehe so gut aus und ich bin so eine Maschine und du wirst jetzt auch eine Maschine, weil ich dich so platt mache. Und eine hier im Raum hatten sogar geheiratet. Und ich finde, dass beide die Wahrheit sprechen. Und wie sie es ausdrücken und was sie damit machen, das ist die Kraft deiner Worte. Und heute lernen wir hoffentlich, damit umzugehen, sie zu benutzen, sie zu hören, sie zu verstehen. Und wenn einer mal wissen will, wie man aussieht, nachdem man eine Taylor Swift-Dokumentation geguckt hat, da steht er. Wir fangen mit dem Harald an. Machen jetzt 20 Minuten Vorträge und ich wünsche euch viel Spaß. Ihr könnt reinquatschen. Ich nehme es heute auf, aber man hört nur den Sprecher. Man sieht auch nur den Sprecher. Man sieht euch gar nicht. Ihr könnt alles fragen. Man hört das nicht auf dem Video. Man hört nur die Antwort. Es gibt Essen und Trinken. Der Hakan hat selbst gemacht, das mitgebracht. Die Elke hat alles, was sie gemacht hat. Wo ist er denn? da gekauft. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Harald.
Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Die Kraft deiner Worte. Ich muss gestehen, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Thema. Nicht, weil es dazu nicht wirklich viel zu sagen gäbe, sondern weil ich im Moment eher so im Beobachtermodus bin und bei dem, was ich so sehe, mir meistens die Worte fehlen. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn mir die Worte fehlen oder ich habe genug in der äußeren Welt, dann wechsle ich ab und zu mal die Welt. Und dann gehe ich zu den Hobbits ins Auenland oder ich gehe zu Harry Potter nach Hogwarts. Und da habe ich ein Zitat mitgebracht und so wollen wir anfangen. Im letzten Teil der Harry Potter-Reihe, auch im letzten Film, begegnet der Potter seinem Meister, dem Albus Dumbledore, für einen kurzen Moment im Jenseits. Und da sagt der große, alte, weise Zauberer Folgendes. Ich habe mich immer meiner Fähigkeit gerühmt, mit Worten zu spielen. Worte sind meiner nicht so bescheidenen Meinung nach unsere wohl unerschöpflichste Quelle der Magie. Sie können Schmerz sowohl zufügen als auch lindern. Und das nehme ich mir dann immer wieder mit und denke mir, ja, wenn du was sagst, das hat Einfluss. Also sei dir dessen bewusst, was du tust. Und das ist die Botschaft, die ich heute hier als allererstes in den Raum stellen will. Und dann lasst uns mal versuchen, diese Magie hinter den Worten zu ergründen. Wenn man jetzt Magie ohne Klischees nimmt, würde ich es mal runter reduzieren auf einen Vorgang, den ich Manifestation nenne, die Manifestation von Dingen. Und wie manifestiert man? Im Prinzip mit drei Dingen. Man stellt sich erst was vor, also man hat einen Gedanken. Dann bringt man das irgendwie in Worte oder auch in eine Schriftform, was geschriebene Worte sind. Und man lässt sein Tun folgen. Und da kann man schon die erste schöne Regel für den Alltag mit rausnehmen und sich immer wieder selbst überprüfen. Ist denn das, was ich denke, kongruent mit dem, was ich sage? Und ist das kongruent mit dem, was ich tue? Ich meine, ihr kennt das vielleicht alle. Ne? Bist irgendwo angestellt, kommst morgens in den Laden und da kommt dir der Kollege entgegen, den du ums Verrecken nicht leiden kannst. Aber dann machen wir trotzdem den und sagen, schönen guten Morgen. Und da hat es schon angefangen. Da ist schon rum. Da sind wir nicht mehr kongruent, da sind wir nicht mehr authentisch. Und ich glaube, das ist das, was wir in unseren Zeiten sehr gut brauchen können, dass wir alle wieder überlegen, wie sind wir denn authentisch? Ob wir damit anlegen oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber in dieser Linie von Gedanke, Wort und Tat in den roten Faden, in eine Linie zu bringen, wäre das wichtig. Ein schönes Beispiel, wo das zu einer Supermanifestation führt, ist der Beruf eines Architekten, nur mal als Beispiel. Weil wenn ein Architekt von seiner Seele aus wirklich ein Planer ist, dann sieht er irgendwo ein Grundstück, hat gehört, was sein Bauherr will, dann hat er ein Bild, der hat einen Gedanken. Das Haus steht schon da in seinen Gedanken. Dann spricht er darüber und er bringt es vor allem in Schriftform. Er macht eine Zeichnung davon oder einen Plan davon und er schreibt es aus. Das heißt, er bringt die ganzen Leistungen, die dazu bringen sind, in einen Plan, nennt sich Ausschreibung, gibt es den Handwerkern und dann begleitet er das ganze Ding bis zum Schluss, bis die Hütte in real dasteht. Vielleicht ist das ein Beispiel, was man gut greifen kann. Manifestation, Magie, ich denke was, ich rede was und ich tue was in einer Linie. Interessant dabei ist, wenn man das neurologisch betrachtet, also für die, die es nicht wissen, ich bin Naturheilkundler und versuche sowas auch immer mal auf der neurologischen oder biologischen Basis zu ergründen. Wenn ich denke, sind gewisse Gehirnareale aktiv. Wenn ich dazu noch, ja, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, genau. Wenn ich darüber rede, in gleicher Weise werden noch mehr Gehirnareale aktiviert und letztlich beim Tun noch mal mehr. Man kann das zwar nicht voneinander trennen und sezieren, aber je mehr ich mich authentisch mit einer Sache beschäftige, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich es in mein Leben bringe. Und neurologisch ist es so, dass sich dadurch einfach Nervenbahnen miteinander verbinden. und dickere Kabel, könnte man sagen, formen. Also wenn ich mir was vorgenommen habe als Ziel, ich denke darüber nach, ich rede darüber, ich mache Dinge dazu, beschäftige ich mich mit demselben Thema, dann verdrahten sich immer mehr Neuronen in meinem Nervensystem zu diesem Thema. Man könnte sagen, aus so einer alten Modemleitung wird plötzlich ein Glasfaserbreitband, je mehr ich mich authentisch mit dem ganzen Kram beschäftige. Und das ist letztlich die Magie. Wenn ich über etwas nachdenke, wenn ich darüber rede, wenn ich am Ball bleibe, das hilft zu manifestieren. Ja, warum sind Worte so kraftvoll, so magisch, so wirksam? Letztlich gibt es da mehrere Gründe für. Könnten wir ewig drüber reden, aber das Erste, was mir dazu eingefallen ist, sie werden schlicht und ergreifend gehört. Meine Gedanken kann mein Gegenüber nicht hören. Der kann vielleicht ein bisschen Gedanken lesen, wenn er gut ist, was letztlich auch kein Hexenwerk ist, weil das meiste Gedankenlesen ist Erfahrung und Beobachtung und ein bisschen Schlussfolgerung. Ja, aber sie werden gehört. Und die Frage ist, von wem werden sie gehört? Natürlich erstmal von mir selbst. Weil was mache ich denn, wenn ich meine Gedanken laut ausspreche? Das muss ich nicht in der Gruppe machen, das muss ich noch nicht mal in der zweiten Person machen oder die Worte geben, sondern einfach, wenn ich laut mit mir selbst rede, überzeuge ich mich doch letztlich immer wieder selbst davon, was ich gerade sage. Also es ist eine Bestätigung wieder von dem, was ich tue. Der zweite Teil, der hört, was ich sage, ob ich jetzt mit mir selbst spreche oder mit Dritten, ist mein Unterbewusstsein. Mein Unterbewusstsein ist der Ort, wo meine ganzen Programmierungen sind, wo meine Muster sind. Und unser Unterbewusstsein, das wissen wir aus vielen unserer Vorträge hier oder auch aus den Erfahrungen, die wir alle schon mehr oder weniger gemacht haben, ist programmierbar. Also auch hier kann ich mit meinen Worten Magie bewirken. Natürlich werden sie von anderen gehört und sie werden auch von den Unterbewusstseinen der anderen gehört. Und, aber da wird es philosophisch, deswegen reiße ich es nur kurz an, es wird vom großen Ganzen gehört, wie auch immer ihr das nennt oder bezeichnen wollt. Es ist im Prinzip nicht nur von der Physis her eine Schwingung, die von euch ausgeht, ein Signal, was immer irgendwo Resonanz findet. Und das ist dann die Magie im Außen. Wenn etwas von mir ausgeht, mit Klarheit, mit Bewusstheit, ob ich es denke, sage, ob ich es tue, wie auch immer, kriege ich Antwort vom Universum oder von wem auch immer. Ja, da zeigen sich dann ja, Synchronizitäten, nennt man das, die mir helfen, das, was ich in meinem Arbeitsspeicher habe, auch tatsächlich umzusetzen. Der Gero hat so schön gesagt in der Eingangsrede, Worte sind mächtig kraftvoll, weil sie letztlich zweischneidige Schwerter sind. Also ein Schwert mit zwei Schneiden. Ich kann positiv schneiden, ich kann aber auch negativ schneiden. Und damit haben sie natürlich massive Auswirkungen in dem einen wie in dem anderen Sinne. Und die Hauptwirkungen von Worten, ich will sie mal kurz auflisten, aber seid euch bitte dabei bewusst, dass es immer, wie gesagt, zwei Schneiden hat. Das kann in die eine oder es kann die andere Richtung gehen. Natürlich Kommunikation. Das ist ein grundlegendes Ding, ein sehr grundlegendes Ding. Das unterscheidet uns vom Tier. Nur uns ist das gegeben. Aber mit allem, was wir sagen, rufen wir bei unserem Gegenüber letztlich immer Gefühle und Emotionen hervor. Und je nachdem, was bei uns rauskommt, ins Gute wie ins Schlechte. Und da ist eigentlich auch schon eine Grundproblematik. Ich komme, sofern mir die Zeit das lässt, gleich nochmal darauf zurück. Kommunikation, also wenn ich etwas spreche, hat wenigstens zwei Ebenen. Einen Sachinhalt und einen emotionalen Inhalt. Und das macht Kommunikation letztlich so schwer. A will was ausdrücken, B versteht aber etwas anderes, weil er geprägt ist oder sie geprägt ist durch ihre Erfahrungen. Das werden wir gleich an ein, zwei Beispielen mal ausprobieren. Worte haben Überzeugungskraft. Die können aber auch in dem Sinne manipulativ sein. Je nachdem, was ich damit bezwecke. Im Kleinen wie im Großen. Sie können Inspiration sein und Motivation. Das hast du gerade so schön als Beispiel gesagt. Sie können aber genauso destruktiv in die andere Richtung wirken, wenn ich mit verletzenden Worten nicht richtig umgehen kann. Normalerweise sollen sie Verständnis und Klarheit bringen. Ist aber, wie gesagt, immer ein bisschen schwierig, weil neben der Sachebene immer die Emotionsebene mitschwingt. Aber dadurch wird es wahrscheinlich auch so interessant. Worte verbinden. Sie bauen Beziehungen auf. Sie können aber auch genauso gut trennen und Beziehungen beenden. Die Selbstbeeinflussung habe ich gerade eben schon genannt. Das ist der nächste Punkt. Wenn ich mit mir selbst rede, was wirklich ein sehr magisches Instrument ist. Magisch im Sinne von wirkungsvoll. Kann ich mich selbst formen. Ich kann mich selbst in eine Negativspirale quatschen. Ich kann aber auch sagen, okay, naja, heute Morgen bin ich nicht so gut aufgestanden. Stimmung war nicht so richtig. Na, jetzt gucken wir mal, was der Tag bringt. Ach, guck mal, da die Sonne scheint. Ich mache eben meinen Kaffeeautomat an. Und plötzlich geht's los. Ne? Also ich mache das in der Tat so. Insbesondere dann, wenn meine Birne schlecht drauf ist, will ich nicht positiv denken um jeden Preis. Aber ich gucke einfach mal, was ist denn schön gerade. Und das sage ich mir dann auch. Und dann merke ich, okay, die Stimmung wird besser und ich komme ganz gut durch den Tag. Was Worte noch machen ist, sie kreieren Erinnerungen. Das haben wir in deinem Beispiel eben auch so schön gesehen. Und sie können Erinnerungen auch immer wieder aktivieren. Aber das hängt viel damit zusammen, was habe ich denn mit der Erinnerung abgespeichert? Also wenn ich mit einer Rede oder mit einem Wort eine gute Erinnerung habe, und dann treibt mir das wahrscheinlich ein Lächeln ins Gesicht und andersrum genauso. Ja, und noch eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Worte oder Sprache sind Ausdruck unserer Kultur, sind Ausdruck unserer Eigenart, unserer Wurzeln und letztlich auch Ausdruck unserer Vielfalt. Ist heutzutage ein heißes Thema, darauf will ich auch gar nicht tiefer eingehen. Aber wer mal eine Zeit lang im Ausland war oder meinetwegen nur in einem anderen Bundesland, wo anders gesprochen wird, und er kommt wieder nach Hause und hört dann plötzlich wieder den Dialekt und die Phrasen und die Sprichwörter und den Habitus dazu, ah, da ist zu Hause, da ist Kultur, da komme ich her, was auch immer ich damit verbinde. Okay, lasst uns mal einen kleinen Versuch starten, um das nochmal bewusster zu machen, dass bei Worten immer zwei Ebenen mitschwingen. Ich werfe mal einen Begriff in den Raum und ihr überlegt mal bitte zu dem Begriff, was einfach damit sachlich verbunden ist oder wo der Begriff angewandt wird. Okay, das Wort heißt Schlüssel. So, jetzt hätte ich gerne ein paar Rückmeldungen. Wo wird Schlüssel gebraucht?
Schluss.
Bei einem Schluss, genau.
Erlebnis.
Nochmal?
Erlebnis, das Schlüsselerlebnis.
Das Schlüsselerlebnis, okay. Ein Schloss und ein Erlebnis. Was noch?
Verschließen.
Sich selbst?
Vielleicht.
Okay. Und was denkst du genau, wenn du sagst verschließen?
Ich habe jetzt eigentlich an eine Tür gedacht.
An eine Tür, okay. Im Sinne von Schloss wahrscheinlich.
Ja.
Ne? Okay. Also eine Tür und ein Erlebnis sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Und trotzdem ist es derselbe Begriff. Und das ist ein Beispiel für Vielfalt. Ich glaube, Matthias, du hast das in irgendeinem deiner Vorträge erwähnt, bei den Eskimos mit Schnee oder so. Ne? 20 oder 30 Wörter für Schnee. Ja, warum? Was fällt uns bei Schnee ein? Vielleicht drei Worte. Pulverschnee, Neuschnee und Firn oder irgend sowas. Ja?
Stau.
Was für ein Ding? Ja, und die Eskimos, weil sie einfach, wie soll ich denn sagen, da hängt im Zweifelsfall das Leben dran, was die dem anderen sagen, da oben ist jetzt gerade der und der Schnee, pass auf, was du da jetzt tust. Ja? Also Vielfalt allein auf sachlicher Ebene. So, jetzt ein Beispiel für die emotionale Ebene. Das Wort heißt Lehrer.
Oha.
Oha, genau. Negativassoziation. Hätte jemand eine Positivassoziation?
In der dritten Generation.
Lehrer in der dritten Generation. Cool, sehr schön. Okay.
Wissen.
Wissen?
Ja.
Ja, sehr gut. Verbindest du da was Positives
auf
mit?
Jeden Fall.
Auf jeden Fall. Okay. Nochmal?
Schlitz.
Paul, Achtung.
Für mich einfach Unterricht. Ich glaube, das ist
wertungsneutral. Ja, okay.
Ich bin Akademiker übrigens.
Da gibt es noch mehr hier. Bist in guter Gesellschaft.
Lebenserfahrung.
Ja.
Belehrend.
Negative. Genau. Das, wenn ich an Lehrer denke, wenig positive Assoziationen, viel richtig scheiß Assoziationen. Und das ist das Schwierige. Also wir haben inhaltlich eine riesengroße Vielfalt, je nachdem, um was für ein Wort es geht. Und wir haben diese emotionale Vielfalt, die eben aufgrund unserer eigenen Prägung und Programmierung und Erfahrung in uns ist. Der eine sagt, ey, Schule, total geil, da habe ich was gelernt, das war cool. Und der andere sagt, mein Gott, es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Und das alles ist in Sprache, in Wort enthalten und muss irgendwie von A nach B. Und das ist halt immer nicht so ganz einfach. Ohne das jetzt zu vertiefen, es gibt dazu tatsächlich wissenschaftliche Modelle, die das auseinanderdröseln. Also der eine oder andere hat vielleicht von der Transaktionsanalyse schon mal was gehört. Nee. Das ist ein Modell, wo von drei Ebenen oder drei verschiedenen Persönlichkeiten ausgegangen wird, die in irgendeiner Form kommunizieren. Also wir haben in der Mitte die Selbste oder die Verstandesebene, wo auf sachlicher Ebene kommuniziert wird. Wir haben darunter die Kinderebene. Also wenn jemand sehr kindhaft reagiert, da gibt es ein angepasstes Kind, was irgendwann mal gelernt hat. Wenn ich das mache, was die Ollen sagen, gibt es ein Bonbon, das ist das angepasste Kind. Und dann gibt es das Revolutionäre, das Kontrakind. Und oben drüber gibt es nochmal die Elternebene. Und da ist es ähnlich. Da gibt es auch das angepasste Eltern-Ich und das eher freiere Eltern-Ich. Und da kann man immer gucken, okay, was kommt denn von dem anderen hier gerade bei mir an, um halbwegs rauszufinden, was sagt der mir denn jetzt gerade. Und wenn einer zu mir sagt, okay, das ist eine Banane, dann sind wir auf der Sachebene. Jetzt mal als ganz einfaches Beispiel. Und wenn einer sagt, oh, so eine scheiß Banane, ich kann es nicht leiden, dann ist das das Kind, ich, was eine schlechte Erfahrung damit gemacht hat. Und dann sagt zum Beispiel ein anderer, ja, aber die Banane tut ihr doch so gut, die hat doch so viel Natrium und Kalium und so ein Kram. Das wäre dann das fürsorgliche Eltern-Ich. Also mit diesen Modellen kann man ein bisschen spielen, kann man sich mal einlesen. Das würde hier den Rahmen sprengen, wenn wir noch weitergehen. Aber das hilft immer, wenn man sich gewahr ist, okay, mir wird jetzt gerade was gesagt und egal wie mir etwas gesagt wird, wäre es jetzt für mich einfach wichtig zu gucken, was ist der Sachinhalt von der Nummer und was geht emotional zu meinen Lasten bei der Botschaft. Ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, wenn mich jemand richtig angepisst hat oder wenn ich angepisst war von einer Botschaft, die von außen kam, also früher, deswegen sage ich, ich habe mir es angewöhnt, früher war ich da, ich kriege eine geballert und ich baller zurück. Aber meistens geht es immer nur in einem ordentlichen Handgemenge aus und führt zu nichts. Also habe ich irgendwann gesagt, wenn mich irgendwas emotional anpisst, heißt das, was trifft, betrifft. Ist ein Programm bei mir. Ich lasse 2 oder 3 Tage vergehen, sofern der Umstand das zulässt. Dann bin ich definitiv raus aus der Emotion, in die mich die Botschaft gebracht hat. Und dann antworte ich. Und zwar so gut ich kann auf der Sachebene. Weil so scheiße irgendeine Botschaft verpackt ist, meistens ist irgendwas Wahres dran, wo für mich irgendein kleiner Spiegel drin ist und ich sagen kann, okay, zumindest auf der inhaltlichen Ebene gibt es was ich an mir verbessern kann. Wenn ich da ganz ehrlich mit mir bin, ist oft was dran. Wenn nein, okay, dann weise ich die Aussage zurück. Der zeitliche Abstand verhindert, dass ich emotional reagiere. Das wird im Zweifelsfall immer kontraproduktiv. Okay? Gut, also fassen wir zusammen. Worte sind was sehr, sehr Komplexes aufgrund der Vielfalt der Bedeutungen, aufgrund der möglichen Interpretationen auf verschiedenen Ebenen. Entscheidend ist letztlich, dass ich mir Da komme ich zu der Einleitung vom Gero, dass ich mir gewahr werde über die Verantwortung, die ich habe, wenn ich meinen Mund aufmache. So, und die Verantwortung heißt, ich sollte mir überlegen, schweige ich oder rede ich? Das ist mal das Erste. Ja, weil manchmal kann man auch was sagen und man hält besser die Klappe. Das ist für alle Beteiligten besser. Manchmal, andersrum, ist es aber auch wichtig, seinen Mund aufzumachen und zu sagen, wo man steht. Aber das ist immer individuell und immer vom Fall abhängig. Die zweite Fragestellung, wenn ich verantwortlich reden will, ist, wann rede ich? Das habe ich gerade eben versucht, schon mal zu sagen. Ballere ich direkt zurück oder erwidere ich ständig irgendwas, bis ich das Gefühl habe für mein Ego, so, jetzt habe ich gewonnen. Oder lasse ich Zeit vergehen oder mache es in irgendeiner anderen Form. Also wann rede ich? Zweite Überlegung. Und natürlich auch, was rede ich? Und ja gut, das obliegt natürlich jedem selbst mit der Absicht. Will ich nur was sachlich ausdrücken? Will ich eine positive Emotion erzeugen? Oder will ich verletzen? Alles ist möglich. Ich musste mir nur bewusst sein, dass das eine Ursache ist für eine Wirkung. Okay. Ich möchte wiederum mit einem Zitat schließen. Die Kirsten hat im Jahr 2014 öfter mal so in den frühen Morgenstunden den Impuls gehabt, aufzustehen und was aufzuschreiben. Und ein paar von den Zeilen würde ich gerne zum Schluss hier nochmal zitieren. Worte. Manchmal ist es wichtig, dass viele deiner Art den Mund eines Menschen verlassen, um im Ohr eines anderen zu versinken. Manchmal ist es richtig, dass keines deiner Art den Mund eines Menschen verlässt, um im Herz eines anderen einzukehren als Schweigen. O du Mensch, der die Fähigkeit hat, aus Gedanken hörbare Laute werden zu lassen. O du Mensch, der die Gabe hat, aus Lauten verständliche Worte werden zu lassen. O du Mensch, der die Macht hat, aus Worten fühlbare Szenarien werden zu lassen. O du Mensch, sei dir deiner Macht, sei dir der Kraft des Wortes bewusst. Dankeschön.
Und dann?
Aber es hat mich nicht gestört, weil Buletten waren lecker.
Hat derjenige, dessen Name nicht genannt werden darf und mit der eine hier im Raum verheiratet ist, dieses Programm, diese Reden, jedes Training durchgezogen. Und ich bin ja ins Training gegangen mit der Einstellung, das ist nicht mehr mein Verein. Der Sport, da passiert nichts mehr. Das ist Feierabend. Und dann kommt dieser Mann, zwingt mich immer in ein Training, weil es gibt eine Position in dem Sport, das ist Nord-Süd. Und der Kajan, da liegst du verkehrt herum aufeinander.
Voldemort.
Oh.
Hast du den Namen gesagt?
Sag nicht den Namen.
Der hat immer die gleiche Hose angehabt. Ich hoffe, sie war gewaschen. Und die hat dann Löcher im Schritt bekommen. Und ich lege mich ja jetzt nicht unter den und rieche nach oben das alte Mann-Ding und denke, oh, was mache ich hier eigentlich? Also hat der mich gezwungen zu trainieren. Und zwar immer und ständig und es war immer hart und er hat immer gesagt, es war ganz locker. Der hat jedes Mal gesagt, es war ganz locker. Bis ich mir dachte, das ist ganz locker. Stimmt, der hat recht. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde, eine Stunde ganz locker gemacht. Und da habe ich auch angefangen, wie er, mich obenrum auszuziehen, vor den Spiegel zu stellen und zu denken, Alter, es geht vorwärts. Und was hat er gemacht?
Das hat er schon vor über
20. Ey, so geil. Und sah ja nie so aus, dass er das hätte machen dürfen. Der hat diesem Training eine Geschichte gegeben. Mit seinen Worten, mit seiner Art, dem eine Geschichte gegeben. Und jetzt, wo er dann ab und zu mal nicht im Training ist und dann plötzlich auch wieder der Matthias kam, dann habe ich auch verstanden, was der Matthias gemacht hat. Was auch auf dem ersten Turnier da war. Der hat dem Ganzen einen Rahmen gegeben, eine Geschichte mit seinen Worten, mit seiner Art. Und auf dem Turnier ist ja nicht nur passiert, dass ich da gewonnen habe, trotz konditioneller Schwächen. Ich stehe da und meine Amelie hat mir einen Kaffee gebracht und hat Matthias auch wortlos einen in die Hand gedrückt. Und das weiß ich noch, dass der Matthias gesagt hat, für mich, ja, aber jetzt nicht mit Zucker oder Milch. Nein, du trinkst schwarz, hat die Amelie gesagt. Hat dieses alles mitbekommen, diese Aufmerksamkeit. Und das war der Moment, wo ich bei meiner Geschichte weiß, ab dann hat auch der Matthias nach mir geguckt. Hat er vorher schon, aber auch als Mensch. Weil ich eine Frau habe, die aufmerksam ist und die mit wenigen Worten dem auch eine Geschichte gegeben hat.